17 Runden sind gespielt, die Bundesliga in der Winterpause. Es ist Zeit für die große Notenvergabe der Answer-Konferenz. Heute bekommen alle 12 Vereine von uns ein Zeugnis. Aber wie funktioniert unsere Notenkonferenz? Wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, Harald?
Im Lehrerzimmer sind natürlich nicht nur wir drei gesessen, sondern auch die KollegInnen Julie Hornschmidt, Alex Uhl und Sebastian Steiner. Jeder hat seine individuelle Note vergeben und daraus ergibt sich dann eine Gesamtnote, die ins Zeugnis eingetragen wurde.
Wunderschön. Bevor wir starten, hol du dir dein imaginäres sehr gut der Answer-Konferenz und folge uns auf YouTube. Ein Klick macht nicht nur uns glücklich, sondern die gesamte Welt auch ein Stückchen besser, finde ich, denn das bedeutet, dass der österreichische Fußball mehr Präsenz und Bühne bekommt und wollen wir das nicht alle. Jetzt aber wieder retour. Wir beginnen in der Tabelle ganz oben und starten dann nach oben, sprich Tabellenschlusslicht Blau-Weiß-Linz ist als erstes dran und es gibt aus blau-weißer Sicht wenig Positives zu berichten über diesen Herbst.
Genau, wir beginnen ganz unten in der Tabelle und es war ich zähle mal kurz auf, was wirklich gut gelaufen ist aus blau-weißer Sicht.
Passt.
Das war's.
Es gibt wirklich.
Also die Fußstapfen, die Gerald Scheiblener hinterlassen hat, waren letztendlich für Mitja Möritz zu groß. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Das Abstiegsgespenst hat sehr schnell Einzug gehalten im Donauparkstadion, weil das war ein schlechter Start und das war hinten raus dann ganz schlecht und nur dazwischen so okay.
Kurze Phase hat es gegeben, wo man ein bisschen durchatmen hat können.
Kurz, ich meine, du hast diese zwischen der 5. Runde und der 9. gehabt, da waren es dann 3 Siege und ein Remis in 5 Spielen. Das war ein kurzes Aufflackern, wo man vielleicht auch gedacht hat, ja, das wird was. Ich kann mich auch gut erinnern, das war auch relativ kurz nach dem Transfer von Sean Weißmann, der ja auch einiges an Wirbel produziert hat. Aber in dieser Phase hat er ganz gut funktioniert, hat er auch genetzt, hat auch an Ronny Waldo die Abwesenheit eben vergessen gemacht. Aber danach ist einfach wieder Sand ins Getriebe gekommen und Blau-Weiß ist leider nicht vom Fleck gekommen, mit Jan Möritz dann auch Geschichte gewesen. Und im Endeffekt ist das es sind im Vergleich zur Vorsaison minus 13 Punkte.
Das ist schon heftig.
Das ist brutal viel.
13 Punkte.
Also was mich am meisten erschreckt und überrascht hat, dass du mit einer Offensive bestehend aus Sean Weißmann, Ronny Waldo, Thomas Goiginger und Simon Seidel gerade einmal 15 Tore in 17 Partien schießt. Das ist brutal wenig.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ronny Waldo und Weißmann nicht unbedingt so das perfekte Duo bilden. Also ich glaube, es sind beide eher so diese Solospitzen, die eben dann Pässe von der Seite brauchen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob man die wirklich von Beginn an zu zweit stürmen lassen soll, aber das müssen andere beurteilen.
Ich glaube, was auch ein bisschen schmerzt, ist, dass Radek Wittek doch ein sehr großer Rückhalt war in der letzten Saison für Blau-Weiß-Linz und jetzt momentan hat der Bayer da nicht die Fußstapfen füllen können. Ich meine, gemeinsam mit dem GRK hat Blau-Weiß auch die schlechteste Defensive mit 29 Gegentoren. Ich meine, bei den Gegentoren sind wir in der ganzen Bundesliga eh ganz nah beieinander. Ja, zwischen der Besten mit 19 und der Schlechtesten mit 29, das sind gerade mal 10 Tore. Ja. Aber dennoch, ich denke schon, dass ein Wittek ein ganz, ganz sicherer Rückhalt war, der in dem Blau-Weißen heuer einfach fehlt.
Was, um doch noch was Positives zu erwähnen, die Fans sind ihnen treu geblieben.
Das auf jeden Fall. Mhm. Also nur eine leichte Tendenz nach unten, minus 2,32%, trotzdem über 5.000 wieder im Schnitt. Also da hat sich schon was in den letzten Jahren auch entwickelt, dass man da halt vielleicht auch mehr Mainstream-Publikum ins Stadion bringt und dieses Niveau hält man auch sehr gut. Dennoch, was macht euch Hoffnung?
Naja, Hoffnung, es wird jetzt im Winter ein neuer Trainer kommen, der zumindest einmal eine gesamte Vorbereitung wieder hat. Und viel schlimmer, schlechter kann es jetzt nicht rennen als im Herbst. Also ich glaube schon, dass da Potenzial da ist, um da spätestens nach der Punkteteilung wieder Hoffnung zu schöpfen.
Der Tomasz Michalski hat via Twitter geschrieben, alle Vereine verdienen heuer einen Fetzen. Man braucht sich nur die internationalen Bewerbe ansehen, wo österreichische Clubs stehen. Dazu später mehr. Auf jeden Fall bekommt Blau-Weiß-Linz von uns auch die Gesamtnote 5. Wir machen weiter mit Platz 11 und dem GRK. Die haben quasi die Platte aus der Vorsaison nochmal aufgelegt. Viele Déjà-vu-Erlebnisse bei den Rotjacken.
kann man wohl sagen, eine fast identische Zwischenbilanz wie im Vorjahr. Ich meine, die Punkte sind gleich geblieben. Auch damals hatte man 3 Siege, 6 Remis und 8 Niederlagen. Es war schon wieder auch von Anfang an ganz, ganz schwer für den GRK. Man ist einfach nicht in die Spur reingekommen. Man sehr viele Parallelen zur letzten Saison. Ja.
Erster Sieg in der 12. Runde, dann endlich eingefahren. GRK dazwischen ja seinen Sportchef verloren, Didi Elsneck zurückgetreten. Dino Wabra ist aufgerückt quasi, der war davor technischer Direktor. Was schon, finde ich, ein bisschen positiv anzumerken ist, auch wenn es hinten raus, aber mit Sturm und Lask waren es halt zwei gute Gegner, dass man hinten raus schon das Gefühl gehabt hat, die Mannschaft hat sich gefunden. Also Ferdinand Feldhofer lange in der Kritik gestanden, wahrscheinlich auch zu Recht, hat lange herumprobiert, die richtige Mischung in dieser Mannschaft zu finden, aber ich denke, dann am Ende hinten raus hat das schon ganz okay ausgeschaut.
Man hat das jetzt gefunden. Ist das jetzt die Elf, mit der man dann auch in die Rückrunde bzw. ins Frühjahr gehen kann und mit der man wirklich auch einen Klassenerhalt schaffen kann? Oder braucht der GRK vielleicht im Winter noch ein paar Upgrades im Kader?
Das würde mich nicht wundern, Entschuldigung, Patrick.
Wenn
der GRK auf der Dormann-Position noch was tut. Ansonsten finde ich, dass sie auch in der Breite eigentlich schon ganz, ganz okay aufgestellt sind.
Ja, da gehe ich vollkommen mit dem Harald. Ich finde es ja auch schön, dass dann ein Ramiz Harakaté nach kurzen Anlaufschwierigkeiten dann doch, finde ich, in der Liga angekommen ist. Ist für mich schon so einer der Lichtblicke beim GRK. Aber wie der Harald schon gesagt hat, ich glaube, bei der Torhüterposition wirst du vielleicht nicht dran herumkommen.
Nochmal bei Harakaté zu bleiben. Ich glaube auch, dass man den positiv hervorheben kann. 4 Tore, 4 Assists. Ich finde auch, dass sich der super adaptiert hat in der Bundesliga. Wie du sagst, in den ersten Wochen ein paar Schwierigkeiten, aber der gesamte Verein ja Schwierigkeiten gehabt. Ich finde es immer wieder, ich finde es bemerkenswert, dass man eigentlich komplett zu diesen gleichen Saisonverlauf nochmal neu lebt beim GRK, dass man wirklich so viele Schwierigkeiten hat zu Beginn der Saison und denkt zurück, wie oft eigentlich Ferdinand Feldhofer angezählt war, wie oft wir ihm eigentlich auch schon abgeschrieben haben in der Ansa-Konferenz und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass die Pressemitteilung vom GRK kommt. Und am Ende des Jahres, du sagst das Sturm und Lask, da tut man sich klar, das ist eine andere Kategorie Mannschaft momentan in der Bundesliga, aber dieses Schlussfeeling dieses GRK-Herbstes ist eigentlich positiv. Weil du hast Rapid geschlagen, du hast Altach geschlagen, du hast einen unfassbar wichtigen Sieg gegen Blau-Weiß Linz eingefahren. Und mir ist vorgekommen, dass der GRK so langsam aber sicher auch jetzt einmal gerade gegen Blau-Weiß Linz war es, wo man zumindest einmal einen entspannten Sieg ein bisschen eingefahren hat. Also man hat so viel investieren müssen in diesem Herbst, dass man endlich mal diesen ersten Sieg einfährt und dann. Ich glaube, es ist ganz wichtig für den Kopf, dass man auch bemerkt, es geht auch einfacher. Man muss nicht immer 150% für 3 Punkte investieren, weil ich glaube, irgendwann laufst du Gefahr, dann komplett auszubrennen.
Gut, wobei du in der Liga, glaube ich, gefühlt immer zumindest 110% investieren musst in jeder Partie, weil es so eng dahergeht.
Stimmt natürlich. Mehr ja. Kampf, aber als spielerische Finesse und Klasse, muss man auch dazu sagen. Aber ja, hat sich dabei ausgezahlt, dass man auf Ferdl Feldhofer weiterhin vertraut.
Ja. Start 2026, dann auswärts beim WRC, danach Red Bull Salzburg Cup bei Ried und WSG. Interessante Auslosung für die Rotjacken.
Knapp 500 Leute übrigens mehr zu den Heimspielen des GRKs gekommen im Schnitt. Sind das, 6% plus.
Das ist aber dann, glaube ich, einfach dem Heimderby geschuldet gewesen, wo es Auswärtsfans wieder gegeben hat.
Ja. Genau, das sicherlich auch. Wir haben uns unterm Strich für die Gesamtnote 4 für den GRK entschieden. Die WSG Tirol beendet das Kalenderjahr auf Platz 10. Man hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und dennoch habe ich bzw. generell das Gefühl, glaube ich, dass da noch ein bisschen mehr drin war bei der Elf von Philipp Semlitsch.
Ja, da war die ein oder andere Partie dabei, wo man das Gefühl gehabt hat, dass eben, wie du sagst, weniger Punkte geholt worden sind, als verdient gewesen wäre. Ich finde, dass die WSG das auch aufgrund des Umfelds, das ja sehr ruhig ist, sehr gut macht, sehr unaufgeregt arbeitet. Philipp Semlitsch entwickelt seine Spielidee nach und nach weiter. Sie haben am Transfermarkt im Sommer wieder viel richtig gemacht, wenn man sich anschaut, Benjamin Böckle, Marco Boras, Moritz Wels, Thomas Savitzer, das sind alles Leute, die mehr oder weniger Stammkräfte sind und Leistungsträger sind. Und dann hast halt noch an Valentino Müller, der halt mega performt in der Saison.
überperformt. 8 Tore. Also das war ja ganz am Anfang der Saison, hat er ja diesen ziemlichen Lauf schon gehabt, jetzt ist er noch ein bisschen was hinterherkommen. Kann sich schon sehen lassen, diese Statistik. Ich meine, generell, da waren schon ein paar Highlights auch dabei im Herbst der WSG. Ich meine, du hast dann 0-2 Rückstand in Salzburg in einen 3-2 Sieg gedreht. Macht das einmal nach, ganz, ganz schwierig. Oder auch ein 3-1 Sieg bei Sturm Graz. Ja, also vielleicht waren dann die Duelle gegen die eher direkte Konkurrenz dann ein bisschen schwächer, aber das sind auf jeden Fall Highlights, die WSG in den Vorjahren eher seltener fabriziert hat.
Ja, also gerade hinten raus der Sieg gegen Salzburg, das Unentschieden bei der Austria, der Sieg gegen Sturm, ich meine, die haben 7 Punkte aus diesen 3 Partien geholt. Du musst normalerweise sagst, wenn sie an mitnehmen, dann wird schon passen. Ne?
Ja, aber dann verlierst du halt daheim 0-3 gegen Altach und das ist halt dann auch sehr, sehr überraschend gewesen aus anderer Perspektive. Aber es war auf jeden Fall ein sehr überragender Start. Da denkt man nochmal zurück, in den ersten 5 Runden hat man einfach 11 Punkte geholt. Man war auf Rang 2. Ich glaube, damals war das nicht sogar hinter Altach oder so. Das war so diese irre Start eigentlich. Und finde auch, dass man das eigentlich sehr gut gemacht hat. Denk mal zurück an das Testspiel gegen Real Madrid. Endlich mal Tivoli-Stadion ausverkauft bei einer WSG-Partie, ist auch nicht so oft vorgekommen, beziehungsweise generell, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass das Tivoli-Stadion ausverkauft ist. Klar, sie sind wegen Real gekommen und jetzt nicht unbedingt wie die WSG. Und dennoch auch mal schön, da so ein Matchup zu sehen, WSG Tirol gegen Real Madrid und Kylian Mbappé.
Hat ja auch dann erfreuliche Nachrichten noch im Herbst gegeben bezüglich Stadion-Thematik ist ja aufgepoppt. Also da plant man ja, dass man in Watten sich ein neues Schmuckkästchen dann einfach auch herstellt. Also es ist bei der WSG auf jeden Fall vieles, vieles positiv gewesen in diesem Herbst bislang.
Und man darf nicht vergessen, Rückholaktion von Nikolai Baden-Frederiksen ist jetzt auch nicht so ohne, gell? Dass der jetzt nochmal zurückkommt in die Bundesliga. Und ich glaube, wenn der wieder mehr reinkommt da in diese Mannschaft, dann wird der im Frühjahr richtig aufzeigen.
Ja, und ich glaube, Jamie Lawrence sollten wir auch noch erwähnen. Einer der besten und konstantesten Innenverteidiger der Liga in dem Herbst.
Transferaktie. Ich glaube, auslaufender Vertrag im Sommer. Also wenn man Kohle machen will mit Jamie Lawrence, dann muss man ihn eigentlich im Winter verkaufen. Könnte man auch vorstellen, dass man das ein bisschen forcieren wird.
Gab es da nicht eh schon im Sommer, letzten Sommer Gerüchte eigentlich mit der Austria oder so?
Ja, letztes Jahr oder auch, war auch bei der Serie.
Austria war Butler.
Ah, stimmt. Ja. Richtig, richtig. Aber ja, mal schauen. kann man gut vorstellen, dass da einige Interessenten kommen werden.
Wir haben eigentlich durch die Bank eine 2 verteilt, nur der Basti eine 3, beziehungsweise auch der Alex eine 3. Aber unterm Strich gibt es für die WSG Tirol dann die Gesamtnote 2. Der SCR Altach galt vor der Saison als einer der ganz großen Abstiegskandidaten, haben jedoch alle eines Besseren belehrt. Die Transfers gingen auf und die Geduld auf der Trainerposition wurde schlussendlich auch belohnt. Chapeau, das war ein richtig guter Herbst.
Das haben wir, glaube ich, so alle nicht kommen sehen, aber ein Punkt, den du ansprichst, gleich vorweg, sowohl bei der WSG als auch bei Altach merkt man, dass es halt schon Sinn macht, einen Trainer ein bisschen was entwickeln zu lassen, weil das halt dann in Summe spielerisch und summa summarum schon noch einmal besser ist als im Vorjahr. Wobei, erinnern wir uns zurück, wir haben im Frühjahr über Altach ja schon oft gesagt, dass die spielerische eigentlich besser sind als ihre Ergebnisse.
Ja.
Jetzt haben sie es halt echt geschafft, vor allem, was halt extrem wichtig ist in der Liga, die Defensive zu stabilisieren, noch dazu.
Was heißt Bollwerk Defensive, also die wenigsten Gegentore mit 19 und das als Tabellenneunter, ist halt auch ein bisschen was aus vielleicht über die Liga, aber da hat Dejan Stojanovic einige Male seinen Kasten sauber gehalten und generell finde ich auch, dass Altach sich noch gefestigter und noch besser zeigt und dass sie jetzt eben auch ihre Ergebnisse holen. Dazu natürlich auch noch ein für mich der Transfer des Sommers ein bisschen in der Bundesliga an Patrick Reil, der eigentlich aus der dritten deutschen Liga gekommen ist und in der Bundesliga sofort wieder angekommen ist in Altach.
Ich meine, das ist kaum, hat er eh schon in Österreich gezeigt, aber also das, was er momentan in Altach aufführt, das ist schon brutal. 7 Tore in 16 Spielen, 4-mal hat er das wichtige 1-0 erzielt, auch ähnlich wie bei der WSG, ein enorm starker Start in die Saison, Platz 1 nach der 4. Runde und unterm Strich sind es 11 Punkte mehr als in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt nach 17 Runden. Also da hat man sich schon sehr weit auch entfernt von den Abstiegsplätzen, aber mit der Punkteteilung könnte es halt trotzdem nochmal heiß werden.
Ja, ich meine, wir kennen es eher, du hast dann die Punkteteilung, dann gibt es ein, zwei so Schnittpartien, die du vielleicht nicht verlieren solltest, aber wenn es da nicht die Nerven wegschmeißen komplett, dann sehe ich es jetzt nicht kommen, dass Altach ernsthaft was mit dem Abstieg zu tun hat.
Ja, oder ist es vielleicht sollte man sie in andere Tabellenregionen ansiedeln oder ein bisschen nach oben blicken? Ich meine, so weit ist der Abstand nicht.
Ja, so weit ist der Punkte dabei, Abstand ja. nicht, aber da gibt es halt viele, die auch dieselben Ambitionen haben, die noch davor sind. Sehe ich jetzt so auch nicht kommen, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Aber ich glaube, es könnte eine sehr gemütliche Qualifikationsrunde für den SC Altach werden, sagen wir mal so.
Und das wäre, wenn man das letzte Jahr nochmal hernimmt, wäre das ja absoluter Erfolg auch für das Team von Ingolic und Co. Ich finde auch, also sie haben in den Sommer echt nicht viel Transfers getätigt, aber die man gemacht hat, die sind einfach aufgegangen mit Patrick Greil, mit Jan Mosombo, den man so auch halt nicht unbedingt halt einschätzen können, wie stark der ist. Ich glaube, der ist aus der dritten Schweizer Liga gekommen, wenn ich mich nicht täusche. Der hat diese sensationelle Cup-Saison in der Schweiz gespielt mit dem Finaleinzug und ja, hat sich super auch etabliert.
Ja, Antio Fedau und Sergio Ristic lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ne?
Ja, aber Fedau hat auch seine Momente gehabt. Also ich glaube nach wie vor, ja, ich bleibe dabei, Fedau ist einer, der könnte eigentlich dir 10 bis 15 Tore in der Bundesliga schießen. Habe ich damals bei Blau-Weiß Linz, wie der andockt ist in der zweiten Liga, und ich habe schon gedacht, boah, der hat
das ist Potenzial. Okay, mit 2 Toren in 117 Spielminuten.
Ja, ja, schau, also das wird schon. Was geben wir für eine Note? Nochmal der Blick auf die ganzen Noten der Answer-Konferenz. Screw, eigentlich alle durch die Bank 2. Einmal eine 3 von der Julie ergibt die Gesamtnote 2 für den SCR Altach. Wir machen weiter mit dem WAC und Platz 8 und da müssen wir eigentlich zwei verschiedene Phasen beurteilen. Die Ära mit Didi Kübauer und die Ära danach. Die qualitative Diskrepanz ist nämlich sehr groß.
Das ist wirklich bislang ein Herbst mit zwei Gesichtern. Ich meine, WRC unter den Kübauer die ersten 9 Runden, da waren sie auf Platz 2, einen Punkt hinter Sturm. Und nach dem Kübauer sind sie auf einmal auf Platz 11 abgestürzt. Nur Blau-Weiß Linz hat seitdem, die Kübauer weg ist, weniger Punkte geholt. Also das ist schon ein riesen Nackenschlag gewesen für den WRC, von dem sie sich, glaube ich, erst jetzt ganz langsam anfangen zum Erholen.
Bin mir gar nicht sicher.
Naja. Ich denke schon.
Aber ja, also dieser Abgang von Didi Kübauer zum LASK mitten im Herbst hat den WRC halt echt eiskalt erwischt. Und das waren dann, muss man fast sagen, Chaostage, die da ein bisschen ausgebrochen sind. Ja. Peter Backholt war halt dann schnell eine Entscheidung treffen gefühlt, Aktion, die halt komplett in die Hose gegangen ist.
Mhm. Fünf Spiele, ja.
Atmosphärisch und sehr dürfte ein bisschen schwierig gewesen sein. Ja, dann holt man Ismail Atal an, was eine nachvollziehbare Entscheidung ist, aber der muss sich halt jetzt erst einmal beweisen. Ja, also, ich meine, der kommt natürlich zu einer Mannschaft, die verunsichert ist, hat kaum Zeit, mit denen ernsthaft zu arbeiten. Jetzt schauen wir mal, wie es im Winter läuft und wo sich der WRC dann ohne Didi Kübauer tatsächlich einpendeln kann. Prognose: nicht so weit oben wie mit Didi Kübauer.
Mhm. Hat dieser Wechsel von Didi Kübauer die Mannschaft, den Verein emotional so hart getroffen?
Ich denke schon. Also du hast schon gemerkt, dass da eine gute Beziehung zwischen Spielern und Trainern war. Also ich glaube, dass das den meisten Spielern schon ordentlich wehgetan hat. Und das hat auch einen genagt, dass er mittendrin in der Saison, wo es auch sportlich richtig gut läuft, auf einmal ans untere Tabellentableau zum LASK einfach zurückgeht. Ja. Und ich wette mal, die meisten Spieler kennen auch die Vorgeschichte, die der Didi mit dem LASK einfach gehabt hat. Ich glaube, das hat sich schon ziemlich verwundet. Noch dazu, man dann mit Peter Backholt, dass es nicht harmoniert hat, war dann auch nochmal extra schwieriger. Die Ergebnisse sind ausgeblieben. Und jetzt mit Atalan, den ich viel zutraue, den ich in seiner Kapfenbergzeit in der zweiten Liga sehr geschätzt habe, für mich ein ganz guter Trainer. Deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass sie mit Atalan da diese Kurve kratzen und auch wieder die Ergebnisse erzielen können. Aber ganz, ganz klar, wenn Didi Kübauer noch immer WRC-Trainer wäre, dann wäre der WRC noch immer da oben mittendrin.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass der WRC ist halt ein schon sehr familiär geführter Verein, was jetzt nicht so das Riesenumfeld gibt und wo dann der Trainer natürlich schon noch einmal wichtiger und präsenter ist, als es vielleicht bei anderen Vereinen ist, wo du dann einen Sportdirektor hast, wo du dann einen technischen Direktor hast, pipapo, die halt im Umfeld schon auch immer herumschwirren um die Mannschaft. Ja. Und mit Didi Kübauer und Manni Nastl sind halt irgendwie der Papa und der Onkel gegangen. Ne? Mhm. Das hat ihnen, glaube ich, dann schon extrem wehtan, dass jetzt dann vor allem mit Peter Backholt dann gleich einmal einer gekommen ist, wo halt die Chemie offenbar von Anfang an überhaupt nicht zusammenpasst hat. Aber wie gesagt, ich glaube, traue Atalan zu, dass er da die Kurve kriegt, atmosphärisch.
Ich glaube trotzdem, dass auch Peter Backholt das atmosphärisch noch geschafft hätte. Ich glaube, man braucht ein bisschen eine längere Anlaufphase mit Peter Backholt. Bleibe dabei. Also von dem her, ich finde, man hat sehr schnell dann eigentlich den Peter abgesägt. Und wenn er, glaube ich, länger Zeit bekommen hätte, dann hätte er das schon umdrehen können. Aber nur meine persönliche Meinung.
Ja, ich weiß nicht, wenn sich da dann ein paar entscheidende Führungsspieler gegen dich stellen und da das Tischtuch zerschnitten ist, glaube ich, kann es schwierig werden, außer man regelt das dann über Transfers.
Ich meine, ein Spieler trotzdem aufzeigt in diesem Herbst, Dejan Šukić, 6 Tore und 7 Assists, damit gemeinsam auf Platz 1 der Topscorer der Bundesliga, gemeinsam mit Elias Havel, der 10 Tore und 3 Assists verbucht hat. Ein anderer, der für einen extremen Hype gesorgt hat auf den Social-Media-Kanälen, Ryan Ogam. Der hat nur 14 Bundesliga-Minuten gesammelt, aber der hat viele Schlagzeilen eigentlich geschrieben.
Ja, ist ein 20-jähriger Kenianer, ist, glaube ich, einfach in seinem Land ein kleiner Held. Ich meine, er hat in 10 Länderspielen 6 Tore erzielt. Und wenn du auf die WRC-Beiträge gehst, dann sind immer die großen Fragen, wo ist er, wo ist er, warum spielt er nicht? Oder unter jedem Foto, wo er auch drauf ist, knacken die auf einmal wie viel Zehntausende von Likes, die da einfach daherkommen. Ja. Also in Kenia kennt man Wolfsberg einfach sehr, sehr gut.
Für mich ein bisschen noch ein Transfer zu erwähnen, enttäuschend, weil das irgendwie so überhaupt nicht so funktioniert hat, wie wir uns das erwartet haben, Toni Saftier. Ist in Summe schon, aus welchen Gründen auch immer, schon einiges schuldig geblieben, finde ich.
Ja, zumindest jetzt gegen Ende hin Doppelpack. Braucht er da vielleicht ein bisschen Zeit?
Tor und Assist.
Okay. Schau, es sind unterm Strich 5 Punkte weniger als in der Vorsaison. Es ist trotzdem der WRC. Man hat vielleicht ist die Erwartungshaltung etwas größer geworden mit der Vorsaison, das ist klar. Aber unterm Strich haben wir alle die gleiche Note dem WRC gegeben, nämlich die Gesamtnote 3. Weiter geht's mit Rang 7 und der wohl größten Enttäuschung der Herbstsaison schlechthin, der SK Rapid vom besten Kader aller Zeiten ins UPO und das binnen weniger Wochen. Eigentlich fast schon eine klassische Rapid-Saison, oder?
Frühstart des Hype-Trains und dann entgleist, ja.
Ist wie beim GRK, nur umgekehrte Richtung halt.
Ich meine, Rapid hat einen sehr, sehr spektakulären Transfersommer hingelegt und wir alle waren unisono der Meinung, dass der Kader richtig, richtig gut ist. Wir haben Rapid zumindest Mitfavoriten auf den Titel erklärt. Rapid hat sich jetzt nicht sonderlich gewehrt gegen diese Zuschreibung. Ja, und dann ist halt alles schiefgegangen. Einfach komplett. Brutal.
Ja, aber wie? Ich meine, das war ja irre, wenn man sich ja jetzt die Statistik seit der letzten Wochen, Monate anschaut. Ich meine, das ist ja desaströs. Das ist ja Abstiegskandidat.
Das ist allerdings richtig. Ich meine, nach der Runde 8 warst du noch auf Platz 1 und seit Runde 8 hast du nur noch die 2 wenigsten Punkte gesammelt und die wenigsten Tore erzielt. Und das ist für Rapid, nach dem Start, den sie gehabt haben, dann schon sehr, sehr ernüchternd. Ich meine, Trainer weg, Unruhe im Verein, mit den Fans kriselt es auf einmal auch wieder. Die Ungerufe generell werden immer größer, auch in Richtung Markus Katzer macht sich auch immer mehr Unzufriedenheit breit, der jetzt schwierige Wochen durchmacht und auch jetzt noch Vorsicht hat mit einer neuen Trainerbestellung. Aber man muss schon noch ein bisschen rückblickend zugeben, der Kader wurde besser geredet, als er ist. Er hat vielleicht auch in den Anfangswochen ein bisschen überperformt und ergebnistechnisch war auch viel ja knapp und vielleicht hier und auch ein bisschen Glück dabei. Jetzt momentan, wenn dann Negativlauf folgt und bei Rapid dann alle den Kopf hängen lassen, dann wirst ohne eine kämpferische Leistung halt eben auch nichts mehr zusammenbringen. Und das war bei Rapid jetzt da eben seit 2-3 Monaten eigentlich schon der Fall.
Ich meine, man muss sich das einmal vor Augen führen, in den letzten 10 Runden hat Rapid einen Punkt mehr geholt als Blau-Weiß Linz. Und wir haben jetzt über eine schlechte Phase vom WRC gesprochen, die haben 5 Punkte mehr geholt in den letzten 10 Runden als Rapid. Also es ist halt echt brutal, ja. Also sie haben mir ja dann die Reißleine gezogen auf der Trainerbank. Also Peter Stögers Engagement beim SK Rapid, dass er von Anfang an für viel Aufregung gesorgt hat, sagen wir mal so, war ein Fehlgriff, muss man wahrscheinlich so konstatieren. Ja.
Ich glaube auch, dass man das jetzt so festhalten kann.
Vor allem atmosphärisch dürfte es ja im ganzen Trainerteam extrem schwierig gewesen sein. Das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass eine Mannschaft, die, und da bleibe ich dabei, extrem viel Potenzial hat und sehr viele Spieler mit extrem viel Potenzial hat, dass die halt nicht einmal annähernd dieses Potenzial entfalten haben können. Und das sind halt größtenteils Spieler, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und denen man jetzt wahrscheinlich nicht zugestehen kann, dass sie so hohe Resilienz aufbringen, um da dann einfach drüber zu stehen über solchen Dingen.
Aber jetzt sind das natürlich Spieler, wie du sagst, mit sehr viel Potenzial. Aber wie geht es jetzt an Markus Katzer, wenn er sich die Startelf gegen Blau-Weiß Linz anschaut und kein einziger Neuzugang in der Starting 11 ist?
Hat auch nicht funktioniert, ne?
Das ist es ja, weil du hast ja wirklich die ersten Wochen, Monate, hast du immer 4, 5, 6 neue Spieler in der Startelf gehabt. Und das ist jetzt immer, je länger die Saison dauert, desto weniger Neuzugänge finden irgendwie Platz in dieser Startelf. Und jetzt eben gegen Blau-Weiß Linz den kompletten Cut. Du hast einfach keinen einzigen Sommerneuzugang von Anfang an bringen.
Ja, ich meine, unterm Strich, wer hat funktioniert? Ja? Petr Nossertal hat funktioniert.
Dann war er
aber
kaputt.
Ist halt dann dauerverletzt gewesen. Ja.
Da war auch der Downfall.
Ja. Und Claudio Mbouy hat mit 6 Scorerpunkten, das war schon okay, ja, also für einen Stürmer, der aus der zweiten Liga kommt. Aber in Summe von den Marco Tilios über die Gulliksens und wie sie alle heißen, da ist halt einfach viel zu wenig gekommen.
Ich glaube gerade bei Gulliksen,
aber aus genannten Gründen.
Ja. Und manche Leistungsträger, die geblieben sind, haben auch einfach abgebaut. Da denke ich halt nur an die Innenverteidigung, halt eben mit Zvetkovic, Jao, die letztes Saison schon über weite Phasen eigentlich das ein Bollwerk waren, ja, dass das heuer einfach überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ist so. Ich meine, auch bezeichnend eben, weil wir darüber geredet haben, dass kein einziger Neuzugang in der Startelf war jetzt gegen Blau-Weiß Linz. Es waren auch generell plötzlich wieder 7 Österreicher in der Startelf. Ich kann mich an.
Sogar 8, oder?
Nein, in der Startelf, wenn ich mich nicht versetzt habe, waren es jetzt 7. 2, 4, 6. 7.
Okay. Ja.
Denk zurück an die ersten Runden, da war es gerade einmal mit Niki Hedl einer.
Ja.
Also man geht da jetzt auch wieder ein bisschen zurück auf diesen österreichischen Weg, weil die Legionäre einfach nicht performen.
Auch Niki Hedl, hast du einen zwischenzeitlichen Tormannwechsel auch noch gehabt. Ja. Also
eigentlich kannst du eh schon wieder ein Buch schreiben.
Da waren halt wieder so viele Baustellen offen.
Und dann über Matti Seidl haben wir noch nicht mehr gesprochen, der Non-Playing-Kapitän in den ersten Wochen, der sich dann aber wieder zurückgefightet hat in einer anderen Formation. Also in diesem Herbst war sehr viel los aus Rapid-Sicht. Über die internationale Performance werden wir gar nicht sprechen, weil das ist ja noch desaströser als das, was man national abgeliefert hat. Und dennoch würde ich es jetzt nicht als Achterbahnfahrt bezeichnen, sondern es ist eigentlich eher ein, es hat oben begonnen und es geht weit nach unten. Die Frage ist, wie...
Das ist ja eine Abfahrt.
Ja, ist eine Abfahrt.
Wie nennt man diese Rutschen, diese großen?
Rutsche.
Nein, aber im Prater gibt es doch die, mit was es immer so wenig runtergeht.
Also, ja, einfach ein Rutschen, oder?
Ja, ich habe gedacht, das hat einen eigenen Namen. Das
ich finde es jetzt nur, ich finde es ja überraschender Top-Torschütze von Rapid in der Saison. Das hat mich ein bisschen überrascht gestern bei der Recherche. Niki Wurmbrand mit 4 Toren. Mhm. Also gerade, weil man sehr oft diese Offensivpower von Rapid gelobt hat zu Beginn. Also erstens, sie schießen wenig Tore und wenn Niki Wurmbrand dann auch noch Top-Torschütze ist, der halt eigentlich eher über die Seiten kommt, dann sagt das halt schon sehr viel über den Kader von Rapid. 2 Inputs von der Community, Markus Seyer via YouTube. Rapid nach starkem Saisonstart ebenso stark nachgelassen. Mit der Trainerentlassung hätte man noch bis zur Winterpause warten sollen. Note 4 bis 5 und der Pauli hat geschrieben, Rapid im unteren Playoff wäre der absolute Super-GAU. Welcher Trainer kann das eurer Meinung nach noch verhindern?
Na, die Spieler haben eh schon eine Tendenz, oder? Die meisten wollen, dass der Kulowitz bleibt. Ich hoffe es nicht.
Wirklich, das habe ich jetzt noch nicht gekriegt.
Okay. Johnny Bauer gestern ja fort gewesen und geschrieben, also manche Spieler haben sich dafür eingesetzt, dass Kulowitz bleibt.
Ich glaube nicht, dass die Mannschaft aktuell viel zu sagen hat bei Rapid.
Das denke ich auch.
Kann natürlich auch sein. Wir haben auf jeden Fall was zu sagen gehabt bezüglich der Note. Wir haben alle an Fetzen verteilt, nur der Basti hat einen Vierer verteilt, wenn wir nachher noch mit dem reden. Ich glaube, dass das kaum schlechter geht, dieser Herbst. Ich meine, Rapid mit dem Kader, mit diesen Sommertransfers, nicht einmal unter den Top 6, Gesamtnote 5 Fetzen hinsetzen, Rapid. Wir verlassen das UPO-Gebiet und docken im Oppo an. Die SV Oberbankried geht auf Platz 6 in das kommende Jahr 2026. Bester Aufsteiger seit Alltag 2014. Gibt wenig Negatives über den Herbst der Innviertler zu berichten. Das war saustark.
Ich ziehe meinen imaginären Hut.
Die Leberkassemmel.
Ich beiße in die imaginäre Leberkassemmel. Ja. Na, richtig stark. Also für einen Aufsteiger mega performt. Ich meine, starten mit einem 2-2 gegen Salzburg, dann zwei Niederlagen und ab dem Zeitpunkt, wo sie den ersten Sieg dann geholt haben, und das waren, glaube ich, sogar dann zwei Siege in den direkten Duellen mit den beiden Linzer Vereinen, ist es echt gelaufen. Nie mehr als zwei Niederlagen in Folge, haben konstant und haben konstant ihre Punkte geholt.
Ja.
Trocken war ist was anderes.
Das stimmt, aber Kickstart.
Hoffentlich nicht das Semmel vom Leverkassen.
Leverkassen ist nie trocken.
Nein, ich finde es auch mega. Also gerade noch hat man eher so ein bisschen Angst gehabt, okay, dieses Reinstolpern in die Saison, hat man gesehen in den letzten Jahren beim GRK, wie schwer das dann sein kann, wenn du in die Bundesliga aufsteigst oder auch Blau-Weiß-Linz ja die ersten 5, 6, 7 Runden, glaube ich, nicht gewonnen damals. Und deswegen waren diese zwei Siege gegen Blau-Weiß und LASK in Runde 4 und Runde 5 einfach enorm wichtig.
Schon lange nicht mehr diesen Aufstiegshype erlebt in der Bundesliga. Ja. Gab es doch eigentlich, wenn es euch zurück erinnert, sind in den 10er Jahren immer wieder den Aufsteiger, der da oben gut performt hat.
Jetzt was aber auch nicht normal war.
Natürlich nicht, war es nicht. Jetzt hat es das schon länger nicht gegeben, aber die SV Ried hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Vor allem auch, weil ein Kingston Motan war, der richtiger Goldgriff gewesen ist. Ich meine, der hat dreimal in der Nachspielzeit das Spiel zugunsten der SV Ried entschieden. Ja, das macht schon ordentlich was. Aus dann auch in der Tabelle.
Zweimal gegen den WAC, einmal gegen Blau-Weiß-Linz. Wie wichtig war, beziehungsweise wie wichtig ist Mutant war für diese SV Ried-Mannschaft?
8 Tore, 2 Assists, sagt ja schon sehr, sehr viel aus, wenn einem das als Stürmer eines Aufsteigers gelingt, der noch dazu neu in der Liga ist. Nicht umsonst hat er einen Vertrag bei Cagliari. Einen zweiten Neuzugang möchte ich auch noch positiv erwähnen, Yusuf Maat, auch sehr schnell angekommen in der Liga und in der Mannschaft und extrem wichtiger Baustein, nicht zuletzt auch wegen seiner Einwurfkünste, kommt in der Liga immer wieder jetzt mehr und mehr in Mode, dass man wieder weit einwirft, gell?
Das kenne ich jetzt zwar von Josef Eberbausch.
Alle sind auf einmal Christian Schweglers.
Ja, stimmt ja, ganz vergessen, dass der das immer so heftig gemacht hat. Aber es sind nicht alle Transfers aufgegangen. Eben,
das
gell?
Wollte ich gerade sagen, ich meine, da war der ein oder andere Transfer, also Eker Inatskune, der aus Bilbao gekommen, keine Rolle gespielt, Jonathan Scherzer auch nicht, Vucic Vinicius, der eigentlich da als Routinier geholt worden ist, spielt auch so gut wie gar nicht 183 Bundesliga-Minuten. Aber die Aufstiegsmannschaft ist halt die performt. Und das ist halt noch leimender in Wahrheit.
Die funktioniert.
Nur ganz kurz zu Akzune, ist es nicht der Deal mit der Kaufoption von 1 Euro?
Genau, ja.
Naja, bei den jetzigen Leistungen weiß ich nicht, ob sie da überhaupt aktivieren würden. Aber ja, der 1 Euro.
Das können sie sich nur leisten. 6-7?
Ich meine, es ist ja auch viele Spieler aus der Aufstiegsmannschaft sind ja geblieben. Man abgesehen mal von einem Fabian Wohlmuth, der eben abhanden gekommen ist, aber ansonsten haben da auch viele der SV Ried die Treue gehalten und performen eigentlich ganz gut, auch wenn es zwischenzeitlich ja kurz einmal Stunk gegeben hat wegen Marc Rosse.
Ja, also meine Suspendierung vor der Hartberg-Partie. Max Senft hat das damals kommentiert mit den Worten, hat ein Verhalten an den Tag gelegt, das nicht tolerierbar ist. Und Grosse auch in den letzten zwei Partien nur auf der Ersatzbank keine Einsatzminute mehr bekommen. Ich bin gespannt, ob wir Marc Rosse nochmal im Trikot der SV Oberbankried sehen oder ob es da womöglich im Winter einen Transfer geben wird. Es deutet einiges darauf hin.
Auch ein Transfer. Ja, kann schwer zu sagen. Ja, vielleicht sagen sie, okay, mit der Vorbereitung, wir starten bei Null, er kriegt wieder eine Chance.
Ich meine, er war das um und auf in der Aufstiegssaison. Gell? Also, ich meine, der war.
Ist ja sogar Liga-2-Spieler der Saison geworden. Gell? Also, ich finde, er hat auch ein bisschen braucht am Anfang, finde ich, sich in der Liga zu etablieren, hat es aber dann doch geschafft. War halt dann bitter. Ich glaube, hat ihm dann vielleicht auch nicht ganz geschmeckt, dass er dann die Einsatzzeit weniger geworden ist und dann dürfte er sich vermutlich, was auch immer es war, erlaubt haben, dass er dann aus dem Kader gestrichen wurde. Ich meine, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ja. Kann schon gut sein, dass sich jetzt die Wege frühzeitig auch schon trennen werden.
Bisschen Kohle vielleicht noch in die Kassen reinbringt. Marc Grosse, zuschauertechnisch hat es natürlich auch einen Zuwachs gegeben, wenig überraschend. In der letzten Saison noch in Liga 2, trotzdem auch in Liga 2 einen Bomben-Zuschauerschnitt gehabt von 3.312 pro Spiel. In dieser Saison sind es bisher 5.195, ergibt einen Zuwachs von plus 56,9%, wenn ihr das richtig ausgerechnet habt. Und eins würde ich gerne noch hinzufügen, wenn man die Tabelle ab der Runde 4 hernimmt, dann hat nur der LASK mehr Punkte geholt als die SV Ried. Also gerade nach diesem Kickstart gegen die Linzer Vereine geht es richtig rund bei den Riedern. Gesamtnote gibt es von uns. Nachdem die Julie, Basti und Alex eine 2 gegeben haben, haben wir heute nochmal spontan, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben die Noten zum Teil schon in der Vorwoche abgegeben, um dort die Kollegen ein bisschen zu schützen, aber noch nach diesem Sprung ins Oppo haben der Patrick, der Harald und ich haben nochmal auf 1 korrigiert und das ergibt die Gesamtnote 1- für die SV Ried. 8 Punkte weniger als in der Vorsaison. Ein Trainer, der zwischen Masterclass und Rauswurf tänzelt und am Ende schlägt man wieder mal den Meister. Die Austria ist die Wundertüte der Liga und irgendwie lautet das Fazit dann doch, so schlecht war es jetzt auch nicht, oder Harald?
Nein, das war wieder mal ein Fehlstart. Die Austria hat lange gebraucht, um sich zu finden nach dem doch recht geschäftigen Transfersommer, der lange gedauert hat, weil er dann mit Dominik Witz und Maurice Melon auch noch einmal zwei absolute Leistungsträger gegen Ende hin abgegeben worden sind. Cup aus, Europacup aus, da ist halt echt wenig zusammengelaufen. Nach und nach hat sich die Mannschaft dann aber gefunden und stabilisiert.
Ja, ich meine, Rang 5 kann sie, finde ich, schon sehen lassen. Ich meine, es sind natürlich im Vergleich zu dieser richtig starken Vorsaison sind es halt minus 8 Punkte. Mhm. Aber dennoch kann man, glaube ich, positiv resümieren. Das war aber irgendwie gefühlt vor ein paar Wochen, hätte ich gesagt, boah, was ist los mit der Austria? Und jetzt hat sich Stefan Helm dann doch nochmal zurückgemeldet, finde ich. Das ist irgendwie auch so eine never-ending story. Wie oft wird Stefan Helm eigentlich seit seiner Einführung als Trainer der Austria eigentlich hinterfragt und er fightet sie immer wieder zurück und jetzt mit dem Sieg gegen Sturm wieder.
Ja, eben. Also es waren zwei wahrscheinlich extrem wichtige Siege oder drei, die er eingefahren hat. Er hat zweimal gegen Sturm plus der Davi-Sieg. Das waren so die Sachen, die dann atmosphärisch wieder die Stimmung ein bisschen ins Positive kippen haben lassen. Gleichzeitig die Austria abseits des Spielfeldes auch
das ist einiges
eine Wundertüte, passiert. Sagen wir mal so. Ja. Von Rücktritt Jürgen Werner als Sportvorstand über dann Trennung von Manuel Ortlechner als Sportdirektor, Installation von Michi Wagner, diese ständigen Diskussionen zwischen Investorengruppe von Jürgen Werner und Verein und ja, wird so weitergehen.
Ja, aber das macht die Austria so besonders, oder? Das ist ja schön. Und darunter hat man mal einfach das geilste Trikot der Saison gedroppt und dann das geilste dritte Trikot eigentlich auch.
Das Bezirkstrikot
war ja
Wahnsinn. War das eigentlich vielleicht für Europa sogar vorgesehen und dann hat man es halt als Bezirkstrikot verkauft?
Nicht nur eigentlich.
Ja. Okay.
Ja, gut.
Ja, man sieht einfach, bei den Wiener Vereinen ist einfach immer was los. Also halt eben sowohl im Westen als auch jetzt am Verteilerkreis, das ist wurscht. Jede Saison tut sich einfach sehr viel im Hintergrund, eigentlich sogar ein bisschen mehr als vielleicht sogar auf dem Spielfeld. Aber ja, ich meine, die Austria tut schon gut dran, dass sie an Stefan Helm auch festhält, finde ich. Also er macht da schon einen guten Job und das wird dann vielleicht auch immer wieder gern vergessen.
Ja, also gerade in die großen Spiele dann gegen Sturm ist er einfach immer auch da. Der Philipp via Twitter hat geschrieben, wie kann es sein, dass die Austria mit dem ganzen Trubel rund um die Finanzen und Trainer erneut vor Rapid überwintert, die ja eigentlich den besten und teuersten Kader in deren Vereinsgeschichte haben. Und Ronja und Flo haben geschrieben, Austria ist eine Wundertüte, die zu bewerten ist fast unmöglich.
Ja, ist
danke.
So.
Ja.
Ist so.
Wir haben es trotzdem versucht zu bewerten, aber bevor wir zur Bewertung kommen, generell die Personalsituation bei der Austria, man hat ja schon in diesem Herbst es auch geschafft, mit Sanel Šaljić einen jungen Kicker zu etablieren, der halt jetzt verletzungsbedingt die letzten Partien verpasst hat, aber das ist zumindest so ein bisschen ein Lichtblick auch perspektivisch.
Hat jetzt am Sonntag aber sein Comeback gefeiert, gell?
Ja,
daheim gegen Sturm.
Hat sein Comeback gefeiert. Hat natürlich großer Profiteur auch des Vize-Abgangs davor immer als Joker gekommen und dann sich sofort in die Mannschaft und in die Herzen der Fans gespielt. Mit Šaljić und Radonjić und jetzt hinten raus auch Maybach, der wieder gespielt hat, ist es ihnen schon auch gelungen, den einen oder anderen Jungen einzubauen. Es war längst überfällig. Dieser Schritt, für mich der beste Transfer, letztendlich war aber Johannes Eggestein. Mhm. also ist als Vorgriff auf den Melon-Abgang gekommen, hat ein paar Wochen gebraucht, um wirklich anzukommen innerhalb der Mannschaft, aber performt seit Wochen auf extrem hohem Niveau.
Ich habe das Gefühl, dass der für die Kabine wichtig ist. Ich glaube, mit seiner ganzen Erfahrung und mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt, enorm wichtig für diese Mannschaft.
Und hat jetzt dann am Ende des Tages 11 Scorerpunkte und ist in der Top-Scorer-Liste der Bundesliga auf geteilten Rang 3 mit Ottar Kitteschwiller zum Beispiel, den wir als großen Unterschiedsspieler der Liga feiern.
Ja.
Zu Recht auch.
Da wird die Austria auf jeden Fall hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt, weil im Vergleich zu Sakari oder Bottic, die quasi nacheinander sich da eigentlich wirklich schwerer verletzt haben, wäre das für die Austria ein ganz, ganz großer Nackenschlag, wenn ihr Einser Stürmer da jetzt auch noch verletzungsbedingt WO geben müsste.
Aber gutes Ende auf jeden Fall für die Austria und dementsprechend sind auch unsere Noten jetzt ja gar nicht so schlecht. Wir haben es versucht zu bewerten und am Ende schaut eine Note 3- raus. Der TSV Hartberg hat alle überrascht und das positiv. 26 Punkte nach 17 Runden, ein Zuschauerplus plus der Shootingstar der Liga trägt Hartberger Babyblau. Dieser Herbst der Hartberger war aufregend, er war spektakulär und er macht Bock auf mehr.
Aber oh, Rheinkönig! War das ChatGPT oder war das deine eigene Feder? Das,
natürlich die eigene Feder, dafür brauche ich eine ChatGPT für so einen Scheiß.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja. Ja, also Hartberg richtig, richtig stark abgeliefert eigentlich dann letztendlich in der Saison, wenn man bedenkt, dass die, ja, wie viel haben sie jetzt gehabt? 3 Heimspiele dann letztendlich, also 3 echte Heimspiele im umgebauten Stadion, davor in der Südstadt gespielt. Hätte ich so nicht gesehen, dass die da um Platz in der Meisterrunde mitspielen werden. Ach. Aber haben dann vor allem so ab Mitte der Herbstsaison halt echt einfach nichts mehr verloren, außer die Partie gegen Sturm.
Da waren so viele verrückte Partien dabei, die Hartberg einfach erlebt hat, wenn man sich an die ganzen Last-Minute-Ausgleichs vom LASK oder auch von Altach erinnert. Also da war schon viel Spektakel geboten. Bisschen auch natürlich zum Nachteil für Hartberg, weil sonst wären da noch ein paar Punkte mehr am Konto. Ich meine, der Vergleich ist zur letzten Saison ist eh schon sehr stark mit plus 5 Zählern.
Aber da waren noch mehr drin.
Da waren noch mehr drin sogar, das ist das Verrückte. Ja. Und nein, ich finde dann zusätzlich noch mit diesem Push jetzt da, dass du wieder in deinem Stadion spielen kannst, das ist eine schöne neue Tribüne dort und halt eben natürlich mit deinem Top-Transfer, also Elias Habel, der an 50% der Tore in Hartberg generell beteiligt war. Ja, 10 Tore, 3 Assists, das kann sich schon mal sehen lassen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Kaufoption auch gezogen wird im Sommer.
Wie Hartberg eigentlich Jahr für Jahr ein Torjäger entwickelt.
Okay, das
oder
ist
Holt,
ja,
wie auch immer.
Maxi Entrup.
Auf die letzte Saison eigentlich. Ja. Mijic war letzte Saison auch nicht so schlecht, finde ich. Heuer ist halt im Schatten.
Aber ich meine, der spielt eigentlich kaum eine Rolle. Der hat da in der Bundesliga geschossen. Also das hätte man auch nicht gedacht, dass Elias Havel da einfach komplett alle wegbaniert. Und Elias Havel hat uns alle geflasht. Er hat den Ralf Rangnick geflasht und wir haben es eh schon ein paar Mal besprochen, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass das vom Typ Spieler her einfach richtig gut in dieses Konzept von Ralf Rangnick passen würde. Und ich glaube, dass der, wenn er jetzt eine komplett nachlässt, dass der eine ernstzunehmende Option ist, auch für die Weltmeisterschaft 2026.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, was ein bisschen untergeht fast, finde ich, die haben Lukas Friedrichs ja auch noch geholt. Der hat in 261 Minuten 3 Tore und 2 Assists angeschrieben.
Ja, also, funktioniert auch als Joker.
Und also in Summe die Hartberger Transferpolitik wieder richtig gut. Ja, holen Dominik Winze leihweise von Rapid, funktioniert Domrizi Hülsmann. Für mich einer der besten Goalies in diesem Herbst in der Bundesliga. Wer war Raphael Salinger? Kann mich nicht mehr erinnern. Lukas Spendelhofer hält mit seiner Routine da die Abwehr dennoch gut zusammen.
Kluger Transfer finde ich übrigens. Also.
Ja, sie machen wirklich Freude, Hartberg. Und eben jetzt das umgebaute Stadion, du hast einen Zuschauerplus von 5,74%. Klar, da hat auch das ausverkaufte Spiel in der Südstadt gegen Rapid auch einen Teil dazu beigetragen und dennoch und die Austria auch. Das waren ja wirklich auch schöne Bilder. Austria und Rapid Gastspiele in der Südstadt beim Heimspiel von Hartberg. Das hat schon gut ausgesehen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt jetzt einfach auch gewesen, diese Stadionadaptierung. Klar, es schaut jetzt nicht so super fancy aus in Hartberg, aber das wirkt trotzdem jetzt mehr wie ein Fußballstadion. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um da einfach auch andere Bilder zu transportieren aus Hartberg.
Was, finde ich, auch Hartberg in die Karten spielt, ist die Harmonie, die sie einfach ausstrahlen. Ich meine, mit der Annal sowieso einfach eine Identifikationsfigur generell auch im Verein, mit einem Manni Schmidt, der, finde ich, mit den Spielern da auch gut klarkommt, an Jürgen Heil, der da auch vorangeht, einfach als Führungsspieler und als Person. Also das schaut schon alles ganz stimmig aus in Hartberg und ich bin sehr gespannt, wie das im Frühjahr dann weitergeht.
Jakob Stallbacher hat via YouTube geschrieben, mein Musterschüler ist Hartberg, für ihre Möglichkeiten ein echt super Herbst und man bedenke die vielen nach Führung verschenkten Punkte. Da noch ein Zusatz, Hartberg wäre in einer Tabelle ohne Nachspielzeit auf Platz 1, ein Punkt vor Red Bull Salzburg. Also da sieht man, was da eigentlich noch an Luft nach oben möglich gewesen wäre. Und daher gibt es eben bei uns auch keinen Ansatz, weil genau dieses Nervenflattern hat, glaube ich, bei uns alle so ein bisschen die Korrektur auf Note 2 ergeben. Alle haben durch die Bank nämlich ein Gut verteilt und dementsprechend heißt die Gesamtnote für den TSV Hartberg für diesen Herbst Note 2. 9 Punkte weniger als in der Vorsaison und dennoch reicht das für Platz 3. Sturm Graz hat eine sehr seltsame Herbstsaison hinter sich. Am Ende bleiben aber die letzten Wochen im Gedächtnis und die waren eher schlecht als recht.
Es rumort ein bisschen in Graz. Was heißt bisschen? Schon ordentlich. Jürgen Säumel, der immer wieder, wie soll man sagen, zur Debatte steht. Sein Vertrag läuft ja auch aus im Sommer. Es gibt irgendwie keine richtige Tendenz. Wo geht's hin für Sturm? Mit Parenzen scheint das auch ein bisschen eine angespannte Situation zu sein. Und dann rennt sportlich halt auch nicht. Ich meine, minus 9 Punkte, auch wenn sie Dritter sind. Das ist für einen Meister dann schon sehr, sehr viel.
Die haben aus den letzten 10 Pflichtspielen 2 gewonnen. Und ja, also die Tendenz zeigt klar nach unten beim SK Sturm. Man sieht eine, finde ich, sehr verunsicherte Mannschaft am Feld. Präsident Jauch hatte gestern nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen die Austria gesagt, es fehlt irgendwie diese Energie, die so über Jahre hinweg irgendwie selbstverständlich war beim SK Sturm. Eben wie du sagst, da tut sich dann diese Kluft zwischen Säumel und Parenzen auf. Säumel schon stark angezählt gewesen, er tritt dann die Flucht nach vorne an und kritisiert öffentlich die Kaderzusammenstellung. Ja, ganz schwierige Situation und ich glaube, dass sie da was tun wird, dass sie dieses Problem irgendwie lösen müssen und das wird wohl nur personell funktionieren, schätze ich mal.
Bleiben wir auf diesem Thema drauf, Transfersommer. Wie würdet ihr die Transfers, die Neuzugänge von Sturm des Sommers im Nachgang bewerten?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich finde schon, dass es qualitativ, dass sie eingebüßt haben im Vergleich zur Vorsaison. Noch dazu hatten sie natürlich auch etwas Verletzungspech, wenn ich an Kayombo einfach denke, der schon sehr früh in seiner Sturmzeit verletzt ausgefallen ist, an Philipp Roschka, der schon noch einige Zeit gebraucht hat, bis er ankommt. Tim Oermann, finde ich, hat seine Sache großteils ganz gut gemacht. Aber Maurice Malone, finde ich, war schon ein kluger Schachzug, ihn zu holen. Er kennt ja auch die Bundesliga. Finde ich dabei, ja, ist auch noch nicht so dieser Torjäger aller B-Riff, den es schon mal gegeben hat, in Graz zum Beispiel. Ich glaube, der Sturm fehlt auch ein bisschen an der Breite zusätzlich, dass man mit den Verletzungspech, das sie auch gehabt haben, dass man das alles abfangen kann.
Also ich finde, sie haben die Außenverteidigerpositionen mit viel zu, also da fehlt es komplett an der Tiefe.
Ja.
Und auch in Summe an der Qualität wahrscheinlich. Stürmer haben sie gefühlt 3 gleiche Stürmertypen, da fehlt irgendwie was anderes. Ja, der SK Sturm hat finanziell kleinere Brötchen gebacken in diesem Sommer. Haben sie es gut genug kommuniziert? Weiß ich nicht. Ja. Gefühlt ist dann eh immer wieder darauf hingewiesen worden. Kannst du sowas überhaupt so klar kommunizieren, dass es beim 0815-Fan ankommt? Nein.
Ich nicht. Du bist Meister und jeder glaubt natürlich, okay, Entwicklungsschritte nach oben werden jetzt gesetzt. Aber klar, dadurch, dass sie sich nicht für die Champions League qualifiziert haben, ist halt einiges an Kohle auch flöten gegangen.
Ja, plus du sparst halt auf ein Stadion. Ne?
Ja. Das ist eher das Ding. Also die Prioritäten des SK Sturm, der Vereinsverantwortlichen, ist ja eigentlich auch, dass man mehr in die Infrastruktur investiert. Problem ist halt nur, wenn es dann auf Kosten natürlich des Kaders auch ein bisschen geht und wenn dann die Kommunikation nicht passt.
Ja, so ein bisschen einen Heimeffekt hätten sie ja mittlerweile gern auch bei Sturm Graz, denn die Blacks sind einfach mal das zweitschlechteste Heimteam der gesamten Bundesliga. Nur Blau-Weiß Linz hat eigentlich gleich viele Punkte geholt und nur halt eine schlechtere Tordifferenz. Ansonsten Sturm wirklich die wenigsten Punkte gemeinsam mit Blau-Weiß-Linz geholt. Ja, also das tut immer total schwer, das irgendwie zu erklären, weil man, du bist Meister, du hast diese zwei Meistertitel schon auch gerade mit deinen Fans im Rücken über die Bühne gebracht und mit deiner Heimstärke und dann lässt so oben über Wochen, über Monate.
Ja, und das sind halt im Schnitt über 15.000 Menschen im Stadion, die im 2-Wochen-Rhythmus sehr unzufrieden nach Hause gehen.
Ja, und trotzdem aber mega Stimmung machen.
Der Zusammenhalt zwischen Fan und Mannschaft ist ja trotzdem noch gegeben.
Das ist es ja. Das ist es schon. Also das Band ist ja noch nicht zerschnitten. Also ich finde jetzt, die Kritik von Fanseiten war ja trotzdem eher noch überschaubar. Also da gibt es, glaube ich, andere Vereine, wo es lauter geworden ist in der letzten Woche.
Ich glaube, die Kritik bei Sturm geht auch nicht wirklich an die Spieler, sondern mehr halt eben an den Trainer bzw. an den Sportdirektor. Anders als bei Rapid. Bei Rapid geht zum Beispiel die Kritik halt eben überall hin, in allen Richtungen, weil einfach jeder ausleert. Bei Sturm ist es ein bisschen anders. Also das ist ja schon, dass die kämpfen, nur das Problem ist, viele bei Sturm, die rennen auch auf dem Zahnfleisch schon daher. Das merkst du schon noch. Ja. Und du bist einfach sehr, sehr abhängig von einem Otakita-Spiel auch in diesem Herbst. Und das kann Sturm sehr schwer ablegen.
Dazu das nur auf ihn. Ja, dazu vielleicht auch nur ein Input von der Talker via Twitter. Den Fetzen kann nur Sturm bekommen. Kaum Struktur, wenig Ideen nach vorne und uninspiriert. Die Punkte kommen fast ausschließlich über Kitischwilis Aktionen als über sauberen Fußball. Sportdirektor und Trainer harmonieren nicht und beide leisten keine gute Arbeit. Wie ist man Dritter?
Weil alle anderen auch keine gute Arbeit leisten.
Oder das ist es, ja.
Die meisten, ja. Und deswegen am Ende des Tages sind sie 4 Punkte hinter Platz 1 nur. Das heißt, es ist schon noch alles drinnen und alles möglich.
Ja, komplett.
Aber das Feeling fehlt natürlich.
Natürlich, ja, aber das Feeling fehlt ja
fast bei allen.
Fast allen,
ja. Ja, das ist, man Happeck nicht, Ried nicht, da ist das Feeling da. Aber stimmt natürlich, gibt ganz viele Vereine und da kommt ja noch ein Verein, wo mir das Feeling fehlt und das sind halt Tabellenerster. Aber dazu später mehr. Bleiben wir noch auf Sturm Graz und blicken auf die Noten der Anzer-Konferenz-Crew. Der Harald, der Patrick und ich haben eine 4 verteilt, Juli, Basti, Alex eine 3. Macht die Gesamtnote 3- für die Blackies. Weiter geht's mit Platz 2 und dem LASK. Die Linzer sind das Team der letzten 8 Runden und wie schon beim WRC müssen wir auch beim LASK 2 verschiedene Phasen bewerten, nämlich die Ära vor Kübauer und die Ära seit Don Didi übernommen hat, denn seither läuft es einfach wie geschmiert bei den Linzern.
Ja, bleiben wir ganz kurz bei der Ära vor
Kübauer. Wirklich? Ja, okay. Ja. Gesundheit, unser Regisseur hat gerade genießt, alles gut. Ja.
Mit Joao Sacramento ist er ein Trainer, Hoffnungsträger nach Linz gekommen, wo man sich erhofft und erwartet hat, dass der endlich einmal Stabilität da reinbringt in den Verein und vor allem auf die Trainerbank. Geblieben ist eine kleine Fußnote in der langen LASK-Historie von ihm.
Ja, viele Spiele hat er unterm Strich nicht gemacht. 9 Pflichtspiele saß Joao Sacramento auf der Ersatzbank der Linzer, dann die Trennung, dann kurze Zeit Ritsche übernommen und dann gab es eben zu Beginn der Länderspielpause im November die Meldung, Kübauer kommt zurück. War komplett geflasht. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
Ja, es war Mitte Oktober, sein erstes Spiel war ja dann auswärts bei Rapid. Ja, und dann ist der LASK-Zug einfach, aber sowas von mit Vollgas Richtung oben gefahren in der Tabelle. Ich meine, die haben ja alles nur gewonnen seither, außer ein X gegen Hartberg hat es gegeben. Aber das ist ein komplettes Spiegelbild zu den ersten 9 Runden. Ich meine, der LASK war einfach nach Runde 9, nachdem Sacramento gegangen ist, Tabellenelfter. Ja. Jetzt sind sie in der Winterpause Tabellenzweiter und das ganz, ganz nah dran an Red Bull Salzburg.
Das ist aber nicht Spiegelbild, oder?
Spiegelverkehrt.
Ja. Ja, ich finde es halt auch arg und vor allem die Art und Weise, wie es das jetzt, wie Didi Kübauer in dieser kurzen Phase diese Mannschaft einfach so umkrempeln hat können, dass die ja defensiv einfach auch ready sind. Also was die einfach in diesen letzten Wochen defensiv abgeleistet haben und der hat ja wirklich auch ganz schnell eine Startelf für sich gefunden.
Ja, also ich mein, er und Manfred Nastl haben halt das gemacht, was sie können. Ja. Einer Mannschaft sehr, sehr schnell Selbstvertrauen gegeben, geschaut, dass die Basics passen und darauf dann relativ schnell aufsetzen können. Ne? Und da waren halt ein paar Kniffe dabei, aller USA und Danny Ren gemeinsam da vorne stürmen lassen, die halt sensationell aufgegangen sind.
Dann hast du zudem natürlich auch noch einen Jürgensen, der gut funktioniert als Neuzugang, ein Bello, der unter Küber die nächsten Entwicklungsschritte macht.
Bocade. Der nicht mehr Innenverteidiger, sondern im defensiven Mittelfeld spielt und das exzellent macht. Ja, der Kader war da vorher auch stark, aber die Küber weiß halt, wie man mit dem Kader umgeht und was man aus dem Kader rausholen kann.
Er hat einfach richtig gemischt und ich finde aber, der LASK hat generell in der Saison einige gute Entscheidungen getroffen. Einerseits eben vor der Saison schon die Trennung mit Jerome Boateng, dann hat es diesen Schulterschluss auch mit den Fans wieder gegeben, die den Boykott beendet haben, sieht man auch bei den Zuschauerzahlen, dass es da auch ein Plus gegeben hat bei den Linzern und weg von den rosa Trikots, das war ja dieses ewige Streitthema, dass man da mehr wieder in Richtung Historie geht, die roten Auswärtstrikots forciert und ja, es wirkt überraschend stimmig momentan beim LASK.
So ruhig war es schon lange nicht mehr.
Ja, es ist ja eigentlich nicht ruhig. Es ist positiv, eine positive Stimmung, die sehr laut ist beim LASK.
Und ja, ich meine eher wirklich so bezüglich Problemen ist es irgendwie gerade sehr ruhig. Ja. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die es beim LASK selten gegeben hat in der jüngsten Vergangenheit.
Zwei Inputs noch von den Usern. MV Matthias, hear me out, solange Sömmel bei Sturm, Letsch bei RBS und Helm bei der Austria an der Seitenlinie stehen, kann der nächste Meister nur ASK lauten. Kübauer, der einzige Trainer der Big Five, der wirklich performt. Und Together schreibt, Musterschüler definitiv Don Didi, ohne ihn stürzt Wolfsberg direkt ab und einen LASK hat er nicht nur wiederbelebt, sondern zum Meisterkandidaten gemacht. Enttäuschung hoch 10 ist Rapid, haben wir schon besprochen. Aber ist der LASK für euch auch Meisterkandidat Nummer 1 vielleicht momentan?
Nummer 1 nicht, aber er ist Meisterkandidat mit anderen.
Aufpassen, LASK, immer wenn wir Meisterkandidaten auserkoren, dann ist das normalerweise dann ein Downfall.
Ja.
Meisterkandidat, ja, da zählt für mich halt noch immer Salzburg-LASK Sturm dazu. Das ist einfach so bei den anderen derweil ja nicht.
Eine Sache beim LASK muss man noch dazu sagen, eigentlich der Königstransfer, von dem alle schon sehr geflasht waren, als er über die Bühne gegangen ist. Sascha Kalajdzic spielt bis jetzt eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Er hat es natürlich auch schwer, da wirklich auch vorbeizukommen. Ja, also es spricht wenig momentan für ihn, wenn Danny Ren und USA so gut harmonieren. Bin ich auch gespannt, was da im Winter passiert.
Ich meine, also eigentlich irre, ne? Die haben Entrop und Kalajdzic auf der Bank.
Ja.
Das sind zwei potenzielle ÖFB-Teamstürmer.
Ja, vor allem Entrop, der ja auch wirklich sehr, sehr stark drauf war in den letzten Monaten, finde ich. Ja. Und dann Kalajdzic hat es schon sehr, sehr schwer natürlich nach seinen ganzen Verletzungen. Aber dass der Entrop da überhaupt kein Land sieht bislang unter Didi Kübauer ist doch etwas überraschend.
Ja, es spricht natürlich auch für Kübauer, der jetzt ja nicht unbedingt auf die Namen schaut, sondern halt, wie ist die Mannschaft am besten zusammengemixt und er hat einfach die perfekte Kombo auch gefunden. Aber für den Harald, beim Harald reicht es dennoch nur zu einer 3, auch beim Patrick, was ist mit euch los?
Die ersten halt 9 Runden habe ich nicht vergessen.
Man muss
halt so wie andere
am gesamten Herbst das beurteilen, auch wenn jetzt völlig zu Recht und LASK unter Didi Kübauer ist ein 1er. LASK vor Didi Kübauer war K1er.
Ja, aber auch kein Fleck. Achso, wohl eigentlich schon.
Sicher.
Ja, okay, also, hab ich so kurz nochmal nachgedacht. Aber
Tabellenplatz 11 nach 9 Runden.
Ist aber unter Don Didi ist es finde ich ein 1+, eine römische 1+. Dementsprechend ist bei mir auch die Note 2 am Ende und auch beim Alex die Note 2, also von dem her, der hat eine Ahnung.
Und bei der Julia auch.
Und bei der Julia auch, also von dem her, und das ergibt welche Note? Gesamtnote 2- für den LASK. Und zum Abschluss der Tabellenführer Red Bull Salzburg. Sie haben die meisten Punkte, die meisten Tore erzielt, die zweitwenigsten erhalten und dennoch blickt man auf diesen Herbst der Salzburger zurück und denkt sich, na, das war nix. Wie kommt das eigentlich? Bewerten wir die Mozartstädter ein bisschen falsch?
Ich glaube einerseits, dass da schon die internationalen Auftritte natürlich schon reinspielen in die Gesamtbewertung, wenn man Salzburg in diesem Herbst denkt. Andererseits waren halt da gerade ein paar Heimspiele dabei, die halt ziemlich in die Hosen gegangen sind. Ja, ergebnistechnisch, ich denke an eine 2-2 gegen Blau-Weiß, an eine 2-2 gegen Altach,
Das 2-3 gegen die WSG nach 2-0 Führung.
Das 2-3 gegen die WSG nach 2-0 Führung. Ja, das sind halt immer wieder so Ausreißer, negative Ausreißer gewesen. Letztendlich haben die 3 Niederlagen in der Herbstsaison.
Mhm.
Und stehen auf Platz 1.
Ja, und mit Abstand die meisten Tore einfach erzielt. Gell? Und das sind irgendwie so, ich finde ja passend dazu, Top-Goalgetter Peter Radkov mit 9 Treffern, der funktioniert, aber es entwickelt sich auch da irgendwie kein Hype. Also mir fehlt halt irgendwie so die Statistik, die trockene Statistik.
Naja, schau, folgendes, wenn du Woche für Woche im Europacup auf die Goschen kriegst, ja, kannst dich am Wochenende schön rausputzen und super fein ausschauen, aber blaues Auge hast du halt trotzdem. Ne?
Stepper, das war gut. Okay. Das muss ich kurz einmal verdauen. Das muss ich verdauen. Patrick, sag du irgendwas dazu.
Ich wundere, dass die Kamera nicht ausgefallen ist, so wie vorher, nach so einem tollen Satz.
Ja, das ist wirklich gut, ja.
Ich glaube, man muss einfach bei Salzburg ein bisschen die Erwartungshaltung auch vielleicht etwas ändern. Wenn man an Red Bull Salzburg denkt, dann denkt der österreichische Fußballfan immer noch gerne in die Zeiten zurück, wie sie performt haben unter Szoboszlai oder auch Haaland und so weiter und so fort. Das ist einfach alles nicht mehr bei Salzburg. Da hat es auch einen Paradigmenwechsel auch ein bisschen gegeben. Es gibt ja auch den ein oder anderen kleinen Lichtblick, wenn ich an einen Kerim Alibegovic denke. Ja, der hat den Salzburgern auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Aber ansonsten, sie profitieren halt irgendwie auch sehr von dieser ausgeglichenen oder schwachen Liga.
Aber weil du gerade die Offensive ansprichst, ja, ich meine, Radkov mit seinen 9 Toren natürlich steht er mal drüber, ja, aber wir haben an Edmund Baidu, der hat 9 Scorerpunkte gesammelt mit 5 Toren und 4 Assists. Wir haben an Jörbe Verdessen, der hat auch seine 5 Tore gemacht. Ja. Kitano, der gefühlt eh fast die ganze Zeit noch verletzt ist, hat 6 Scorerpunkte gemacht. Also die Qualität ist auf jeden Fall da. Es fehlt ihnen in Summe dann dennoch auch in der Liga ein bisschen die Konstanz, um jetzt da wirklich vorne weg zu marschieren. In Summe stehen die nicht zu Unrecht da ganz oben.
Ja, eh, aber.
Noch. Ja, mal schauen, wie es weitergeht mit dem Lask und diversen anderen. Ja. Aber es war halt überschattet das Ganze dann noch dazu von diesem. Vom Wechsel in der Sportdirektion. Es wird nach wie vor ein neuer Sportchef gesucht.
Seit Oktober. Dauert halt jetzt schon
Oktober Zeit. Gefühlt schwimmt Thomas Letsch da irgendwie zwischen den Stühlen und gäbe es einen Sportchef, weiß ich nicht, ob Thomas Letsch überhaupt noch Trainer wäre. Ist echt schwer, die Salzburger da jetzt zu bewerten, weil da viel Negatives dabei ist, aber schon auch einiges dabei war, wo man sagt, ja, das hat eigentlich schon passt.
Ich meine, schau mal bitte auf diesen Sommertransfer, diesen Transfersommer der Salzburger zurück. Ich meine, der da haben einfach mal 60 Millionen eingenommen. 60 Millionen haben die eingenommen. Ja. Das ist irre.
Club-WM, danken.
Club-WM natürlich auch, dann hast du Ausgaben von 11 Millionen. Ich finde, die Transfers sind einer, ich meine, Alibegovic ist einer aufgegangen. Schauen wir mal, wie lange der noch in Salzburg ist. Aber ein Franz Kretzig, der tut sich sehr schwer, überraschenderweise.
Das hat mich auch so überrascht, weil er eigentlich bei der Austria damals sehr gut performt gehabt und mit dem habe ich eigentlich schon gerechnet, dass der da ordentlich aufzeigen wird in Salzburg. Aber ich finde auch, ein Clement Bischoff hat auch noch nicht ganz das gezeigt. Ich meine, ein Junge in einer neuen Liga wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja. Ein Rasmussen in der Bundesliga, sagen wir mal, okay. International hat er ja auch mehr ausgepatzt, als dass er hinten was bereinigt hat. Ich finde bei Salzburg in der Saison trotzdem nicht ganz Fisch und nicht Fleisch.
Und man merkt halt schon auch, ich meine, wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut mit Vordauer der Saison, es rennen ihnen halt die Leute weg. Es gibt auch in der Liga nur mehr wenig Gründe offenbar, um sich die Mannschaft anzuschauen.
Ja, es gibt einfach selten diesen Power-Fußball, den man jetzt über Jahre bei Salzburg gewöhnt war.
Ja, der Entertainment-Faktor, der fehlt einfach. Und wenn du den nicht hast in Salzburg...
Der war unter Pep Reinders hoch, aber war halt auch nicht so geil. Ne?
Ja, ich meine, bei den ersten Wochen war das ja hoch, aber dann halt eher in negativer Hinsicht. Aber es erinnert mich so ein bisschen an so die Anfang der 10er Jahre, wo halt wirklich ein biederer Fußball zum Teil geboten worden ist und dass die Zuschauerzahlen dann halt auch so zwischen 5.000 und 8.000 sich eingependelt haben. Und das ist aktuell auch so der Fall gegen den WRC, glaube ich, am Wochenende waren auch nur 5.000 bis 6.000. Also das ist schon bitter, ist mir schon klar, es ist kalt. Ich gehe sowieso nicht ins Stadion, aber trotzdem 10.000 müssen eigentlich bei einer Mannschaft wie Red Bull Salzburg meiner Meinung nach immer mit dabei sein. Aber es hat sie einfach, diese Mannschaft ist nie wirklich in so diesen Hype-Flow gekommen, dass du halt wirklich mal 3, 4, 5 Spiele hintereinander dein Gegner wegballerst, weil eben, wie du schon gesagt hast, immer wieder diese Nackenschläge international gekommen sind und davon lebt natürlich ein bisschen die Euphorie in Salzburg, weil da sind halt ganz viele nostalgische Erinnerungen verankert bei den Salzburger Fußballfans, wenn man halt da zurückdenkt an die letzten 5, 6, 7 Jahre, wo man eigentlich fast schon 7 Jahre, als man in der Europa League richtig aufgezeigt hat und in der Champions League. Zum Schluss blicken wir auf die Noten der Answer-Konferenz. Crew, der Harald und ich vergeben eine 4, der Rest eine 3, ergibt die Gesamtnote 3 befriedigend für die Roten Bullen. 12 Vereine, 12 Noten, hättet ihr anders bewertet, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Die Answer, die Bundesliga ist in der Winterpause, wir machen aber weiter.
Natürlich.
Woche für Woche neuer Content auf YouTube und auf LOL 1 von der Answer-Konferenz.
Ja, machen wir weiter, weil ich habe noch viel zum Schneiden und die Kollegen auch.
Ja, ist schon klar.
15K-Special muss
geschnitten werden. 15K-Special wird kommen. Ja, was? Das ist jetzt, bleib mal ruhig, das Intro weg gemacht, das ist geil. Der Rest ist kacke. Nein, das wird schon.
Ihr wisst gar nicht, was mit meinem Hahn passiert ist, einfach in dieser Episode.
Das stimmt ja, das habe ich schon wieder alles verdrängt.
Ich bin nachher, zum Glück haben wir hier in unserem Office noch eine Dusche, dass ich dann noch mir die Haare abrichten können, weil so wäre ich ungern gesehen worden. Gesehen werde ich, wenn ihr alle die Folge schaut, aber hier im Office, ja, ich habe ein Gesicht zu verlieren.
Ja, ist ja klar, das passt schon.
Die Aufzeichnung ist Gott sei Dank schon einen Monat her oder sowas, von daher.
Ah, oder 2 Monate. Ja, aber das ist ja, verstehst du, das ist ein gewisser Mythos mittlerweile um diese Episode, die man halt schon vor Ewigkeiten aufzeichnet hat und trotzdem, wann kommt es jetzt raus und ich weiß,
was haben wir eigentlich gemacht?
Und ich glaube, es ist ein gutes Special einfach gerade für diese Weihnachtszeit.
Ich weiß noch, es ging wegen der U-Bahn-Station, welche wir gar nicht mögen und jedes Mal, wenn ich Stephansplatz aussteigt, kann ich mich daran erinnern, dass wir uns da einig waren, der Harald und ich.
Ich habe es mir so vorgestellt, weil ich gerne Schokolade in meinem Kühlschrank hätte.
Ja, nein, wir wollen das jetzt nicht zu viel previewen.
Zum Ende hin trotzdem des Jahres. Danke natürlich an die gesamte Answer-Konferenz-Community. Taugt uns sehr, wie sich dieses Format einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahre entwickelt hat. Und wir freuen uns auf das Jahr 2026. In diesem Sinne, danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal bei der Answer-Konferenz.
Ciao.
Servus.